3. Jesus 40 Tage in der Wüste. Am 20. März 1864. Fortsetzung der Erklärung jener Verse, die schon lange her allen Gelehrten und auch vielen Theosophen vom besten Schrot und Korn ein Stein des Anstoßes waren. Unter diese Verse, denen es besonders im Matthäus- und Lukas-Evangelium eine Menge gibt, gehören auch diejenigen, in denen die Rede ist, wie ich vom Geiste in die Wüste geführt wurde, dass selbst 40 volle Tage und Nächte fastete und mich endlich vom Teufel dreimal versuchen ließ, da es mich schon sehr gehungert habe. In naturmäßiger Hinsicht ist diese Erzählung ganz natürlich ein barster Unsinn. Denn als ein purer Mensch kann niemand so lange ohne Speise und Trank verbleiben, da ein Viertel von solcher Zeit für jeden Menschen hinreichend wäre, das physische Leben einzubüßen. Ferner wird wohl jeder einsehen, ob man in einer wirklichen Wüste auch nur für den äußersten Notfall etwas zu essen und zu trinken bekommen könne. Man müsste sich höchstens mit hier und da vorkommenden dürrem Moose, verdorrten Distelstauden und dergleichen mehr begnügen und stundenlang gehen, bis man irgendein faules Wasser anträfe, um sich den Durst zu stillen. Es ist daraus ersichtlich, dass ein solches Fasten in natürlicher Hinsicht höchstens nur bei jenen Tieren stattfinden kann, die dem Winterschlafe unterworfen sind, nie aber bei Menschen, von denen niemand über 8 Tage hinaus ohne Speise und Trank das physische Leben erhalten kann. Man wird aber hier von einer gewissen zelotischen Seite her die Einwendung machen: Ich war aber nicht nur purer Mensch, sondern auch Gott zugleich, und die Gottheit in mir habe meinen Leib vollkommen gut 40 Tage und Nächte ohne Speise und Trank am Leben erhalten können. Ich aber sage dagegen: Wenn das der Fall war, so habe ich nicht gefastet, denn die natürliche Speise hat auch nur von Gott aus verordnet, die Kraft, den menschlichen Leib zu ernähren und zu erhalten. Ist das demnach nicht alles eins, ob jemand mittelbar oder unmittelbar durch die göttliche Kraft und Macht ernährt, erhalten und gekräftigt wird? In Asien, namentlich in so manchen Grotten des hohen Indien, gibt es heutzutage noch eine eigentümliche Luftgattung, in welcher ein Mensch viele Wochen lang ohne Speise und Trank zubringen kann. Man heißt sie daher auch die Lebensgrotten. Sie haben eine so stärkende und nährende Ausdünstung, dass diese dem menschlichen Leibesorganismus ebenso gut ernährt und erhält wie eine magere Speise und verhältnismäßiger Trank. Diese Grotten, wie auch das sie umgebende Erdreich auf eine ziemlich sie umgebende Strecke, wurden und werden zum Teile noch für heilig gehalten und dienen vielen armen Menschen, die dahin wallfahrten, zur oft monatelangen Unterkunft. Denn fürs Erste werden sie in solchen Grotten genährt und besonders Kranke auf eine eigentümliche Weise gestärkt und dadurch wieder geheilt. Wenn oft die vorfindbaren Grotten nicht hinreichen, so werden in das vorbesagte Erdreich Gräber gemacht und die Kranken und Hungrigen da hineingelegt, manche in einer Art von durchlöcherten Särgen, die meisten jedoch ganz nackt, bloß den Kopf in ein Tuch eingehüllt, und darauf mit etwa einem Schuh hoch Erde überdeckt, wo sie dann in solch einem Grabe ebenfalls mehrere Wochen lang aushalten können und darauf wie von einem magnetischen Fluidum gestärkt und von ihren mannigfachen Krankheiten geheilt, sich in ihre Heimat begeben können, natürlich unter Hinterlassung etwelcher kleiner Opfer an die diese Grotten und Gräber bewachenden Priester. Und fürs Zweite ziehen solche genährte und geheilte Pilger als lebendige Zeugen von diesem Wunder, das sie in sehr lebendigen Farben zu schildern verstehen, gar leicht viele Fremde also an, dass diese dann mit größeren Schätzen beladen zu diesen Wundergrotten und Gräbern hin wallfahrten und den dortigen Priestern für die vor ihnen ausgeführten Proben ganz erkleckliche Summen Goldes und Silbers hinterlassen. Jetzt geschieht erst die Frage, woher nehmen denn diese Grotten und das sie umgebende Erdreich solchen Nährstoff? Die Antwort wird für einen wissenschaftlichen Forscher sicher nicht schwer zu verstehen sein. Das hohe Tibet ist im Besitze weithin gedehnter Reihen der höchsten Gebirge der ganzen Erdoberfläche. Diese vielen überaus hohen Gebirgs, respektive Gletscherspitzen, ziehen denn auch fortwährend die stärkste Portion des elektromagnetischen Fluidums, zum größten Teil vom Nord- und als Austausch auch vom Südpole an sich. Das elektromagnetische Fluidum vom Norden als positiv verbindet sich besonders in den schon mehr südlich gelegenen Teilen dieses großartigen Gebirgsstockes mit dem aus Süden herströmenden negativen Fluidum und bildet daselbst einen ganz eigentümlichen Lebensstoff, der oft so mächtig ist, dass von den Bäumen abgehauene Zweige auf das Erdreich gelegt gar nicht vertrocknen, sondern gleich fortgrünen, in das Erdreich neue Wurzeln treiben und abermals zu Bäumen werden, aus welchem Grunde man in jenen Gegenden noch auf Höhen von 14.000 Fuß über der Meeresoberfläche eine so üppige Gras- und Gesträuchvegetation findet, wie sonst auf der ganzen Erdoberfläche nirgends. Ich habe dieses Beispiel darum hierher gesetzt, um euch zu zeigen, dass es sich im tiefen und hohen Indoasien, in welchem doch auf Höhen von 5.000 bis 8.000 Fuß über der Meeresoberfläche die üppigsten Weingärten gebaut werden, wohl 40 Tage und Nächte lang fasten ließe. Allein in einer Wüste, allenfalls des steinigen Arabien, und besonders in der afrikanischen Wüste Sahara, soll es jemand nur versuchen, 40 Tage und Nächte zu fasten. Und ich stehe ihm dafür, dass er in dieser Zeit schon zu einer vollkommenen Mumie wird. In der Gegend Galiläas, wie auch Kanaans und Samarias, gab es zu meiner Zeit keine solche Wüste, in der man, um sich zu sättigen, nötig gehabt hätte, aus Steinen Brot zu machen. Und ich als Gott und Mensch hätte, um mich zu erhalten, wie schon gesagt, das nicht nötig gehabt. Denn hätte ich natürliche Speise zu der Zeit, wenn auch noch so mager, zu mir genommen, da hätte ich nach dem Begriffe der Zeloten nicht gefastet. und hätte ich mich von der Gottheit in mir wunderbar erhalten und kräftigen lassen, so hätte ich ebenso wenig gefastet wie die Pilger in den vorhin beschriebenen hochtibetanischen Grotten. Und es ist somit dieses mein in dem wahren Pseudo-Matthäus beschriebene Fasten ebenso wie vieles andere ein gänzlich missverstandener Griff, wie die am Ende dieser Fasten buchstäblich erzählte Versuchung des Teufels, die ich aus irgendeinem Grunde über mich hätte kommen lassen. Und ich wüsste auch bei aller meiner unendlichen Weisheit wahrlich nicht, aus welchem Grunde. Denn was ist der Teufel oder der Satan? Es ist die tote Materie und die in sie gebundenen und dadurch oft eine überlange Zeit hingerichteten Geister, die nirgends starrer und gerichteter sind als eben in einer Wüste, in der es stets am meisten des Todes und am wenigsten des Lebens gibt. Wenn demnach aber der Teufel oder der Satan das ist und ich selbst von Ewigkeit aus die höchste Liebe und Weisheit, aus welchem Grunde hätte ich mich denn sollen vom Satan auf eine solche Weise versuchen lassen, über die ein nur ein wenig heller denkender Mensch augenblicklich den Kopf schütteln muss? Ich hätte auch ohne seinen Rat mir Brot und Trank verschaffen können, um damit meine leibliche Person zu ernähren, da ich doch so oft nachher imstande war, ein paar Male viele Tausende mit sehr wenigen Broten zu sättigen und gar viele Male die leeren Speisekammern der armen Gläubigen mit Brot, Mehl und dergleichen voll zu pfropfen und ihre leeren Weinschläuche in ihren Kellern mit Wein zu füllen. Und warum hätte ich mich sollen von dem Versucher auf die Zinne des Tempels zu Jerusalem stellen lassen? Es hätte zu diesem Zwecke ja irgendeine hohe Felsenwand auch gedient, wo ich nicht von gar vielen Menschen, die stets um den Tempel waren, hätte gesehen und beobachtet werden können. Wäre ich wirklich auf einer hervorragenden Zinne des Tempels gestanden, so hätte mich sicher einer oder mehrere gefragt, wie ich da hinaufgekommen sei und was ich da oben machte und suchte. Und man hätte mich von dieser Stelle nicht gar zu leichten Kaufes in die Wüste wieder zurückziehen lassen. Und es wäre von Jerusalem aus über ein solches Faktum sicher eine Notiz und von dieser eine Weitererzählung gemacht worden. Am Ende wünscht der Teufel, auf der Spitze eines hohen Berges, dessen Name der Evangelist nicht angibt, wahrscheinlich aus dem einfachen Grunde, weil der Sidonier das innere Galiläas oder Kanaans zu wenig kannte und demnach auch irgendeinen dem Namen nach unbekannten Berg zur Leihe nahm, auf dem ich als Besitzer der ganzen Unendlichkeit gestanden haben soll, für die Beschenkung mit den Reichen dieser Erde, die in ihrem ganzen Bereiche für mich ein völliges Nichts ist, die Anbetung, worauf ich ihm dann erst das Consilium ab Eundi gegeben habe.